Worauf setzt du deine Hoffnung? Also eins kann ich euch aus persönliches Zeugnis heute früh sagen, wenn du deine Hoffnung in die Technik setzt, bist du verlassen. Ich habe die letzten Wochen immer mit meinem Tablet hier vorne gestanden und meine Predigt gehalten. Vorhin sitze ich da, habe meine Predigtnotizen durchgeguckt, wie ich das öfters im Vorfeld von der Predigt mache. Dann habe ich mir Video vorgeholt, wollte es mir nochmal angucken. Schwarz. Nichts da. Habe es meiner lieben Frau gesagt. Ich weiß nicht genau, wann die Predigt kommt. Wenn Sie nach mir fragen, ich bin noch nicht zurück, dann sage ich Ihnen Bescheid, ich bin bald wieder da. Es hätte nur noch gefehlt, dass der Drucker auch noch gesponnen hätte. Dann wäre es wirklich interessant geworden. Ja, wir sind in dieser Predigtreihe, wo wir unsere Weltanschauung, also die Weltanschauung, die die Bibel uns zeigt, angucken. Da kommt Hoffnung auch des Öfteren vor in der Frage, wie siehst du die Welt? Unsere Weltanschauung ist dieses, man könnte sagen, ein Gerüst, was wir aufbauen, um das Haus unseres Lebens zu bauen. Und dieses Gerüst ist dafür zuständig, alle wesentlichen Fragen des Lebens zu beantworten. Warum sind wir hier? Wozu lebe ich? Wo kommt alles denn überhaupt her? Was passiert nach dem Tod? Was kam zuerst, das Hühnchen oder das Ei? All diese Fragen müssen von unserer Weltanschauung beantwortet werden. Und die Bibel gibt uns ein Bild, wie wir die Welt verstehen können und sollen. Es sagt uns ganz deutlich, dass Gott alles gemacht hat, dass es nichts gibt, was er nicht gemacht hat. Sagt uns aber auch, dass wir uns von Gott abgewandt haben, dass wir uns gegen ihn versündigt haben und dass die Sünde zum Tod führt. Die Sünde zerstört unsere Beziehung untereinander, die Sünde zerstört unsere Beziehung zu Gott. Und ich habe es auch die letzte Woche schon, Wochen schon gesagt, dass wir dann heute über die Erlösung reden wollen. Nun, ich kann es euch sagen, es war eine ziemliche Herausforderung, diese Predigt vorzubereiten, weil die Bibel so viel über die Erlösung zu sagen hat. Ich meine, es ist wirklich erstaunlich, wenn man in 1. Mose 1 und 2 guckt, sehen wir den Schöpfungsbericht. Es wird uns erklärt, dass Gott alles gemacht hat und dass es jeden Tag, nachdem er sein Werk für den Tag abgeschlossen hat, sagt er, es war gut. Aber dann, schon im 1. Mose 3, also im 3. Kapitel der Bibel, finden wir den Sündenfall, dass die Menschen sich von Gott abgewandt haben. Er hatte ihnen nicht so viel aufgetragen. Ich meine, so schwer hatten sie es da nicht. Aber Misstrauen wurde gesät. Und die haben angefangen zu denken, ich kann schlau werden wie Gott. Ich kann werden wie Gott. Das will ich haben. Und diese Beziehung zwischen Gott und Menschen wurde verletzt. Ich habe letzte Woche von 1. Mose 3, die Verse 1 bis 11 gelesen. Ich habe die Verse 12, 13, 14 nicht dazu gelesen, wobei das auch interessant ist. Da hat man das erste Mal Schwarze-Peter-Spiel in der Menschheitsgeschichte. Adam, was hast du getan? Na, die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist dran schuld. Na, die Schlange, die hat mich verführt. Geben den schwarzen Peter weiter. Es müssen immer die anderen dran schuld sein. Sündenfall, so schnell da. Weiß jemand, ab welchem Punkt wir schon die erste Andeutung von Gottes Erlösungsplan haben? 1. Mose 3, Vers 15. Also die Tiere wurden sogar später getötet, um den Menschen Bekleidung zu geben. Und Opfer sind noch später gekommen. Aber wenn man in 1. Mose 3 schon in Vers 15 schaut, da hat Gott den Urteil über die Menschen noch nicht mal ausgesprochen. Dieser Urteil, was gefällt werden musste, weil sie sich von ihm abgewandt haben. Aber in Vers 15 spricht Gott diesen Urteil über die Schlange. Und da sagt er schon, na hier, lese ich es einfach. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er zertritt dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Viele verstehen diese als die erste Ankündigung des Messias. Vor 14 Tagen oder 3 Wochen, ich vergesse selber, habe ich einen Spiegel hochgehalten und gesagt, guck da rein und du siehst, was Gott am wichtigsten, am teuersten ist an seiner Schöpfung. Du siehst den Höhepunkt seiner Schöpfung, du siehst das, was er am meisten liebt. Er hat uns so tief geliebt, dass wir uns kaum von ihm abgewandt haben. Da hat er schon gesagt, nein, das ist nicht das Ende vom Lied. Die sollen nicht ohne Hoffnung leben. Die sollen sehen, dass ich einen Plan habe, den Weg zurück zur geheilten Beziehung zu öffnen. Nun, wir leben in einer Zeit, wo wir Sachen richtig schnell haben wollen. Ich meine, gut, ja, ihr wisst, ich komme aus dem Land der begrenzten Unmöglichkeiten und ich habe gelesen oder gehört, dass Amazon Verhandlungen geführt hat mit der Post in den USA, dass die Postboten, zumindest in New York City, auch am Sonntag Pakete, zumindest von Amazon, austragen sollten. Weil die Leute sollten nicht so lange warten müssen, bis sie ihr Zeug bekommen. Also auch am Sonntag sollte ausgeliefert werden und Amazon wird die Postboten bezahlen, dass die das dann machen. Es muss schnell gehen, es muss immer schneller gehen. Als wenn das nicht genug wäre, die testen jetzt auch Lieferungen mit so kleinen Fliegerdrohnen. Na? Ja, die Pakete innerhalb von einem gewissen Umkreis, innerhalb von ein paar Stunden liefern können. Es kann schnell genug gehen. Ich frage mich, wann die erste Werbung kommt für die 2-monatige Schwangerschaft. Also wirklich, es ist manchmal ein bisschen verrückt. Wir wollen alles so schnell haben und wir verstehen nicht, dass manches besser ist, wenn es Zeit braucht. Nun, es ist vieles an Gottes Handeln. Entschuldigung, es ist vieles an Gottes Handeln, wo ich nicht den Einblick oder den Durchblick habe. Aber wir würden so oft denken, warum ist der Messias nicht sofort da gewesen? Warum würde die Lösung nicht sofort gebracht? Es gibt sogar Hinweise, es gibt Ausleger von der biblischen Schrift, die denken, dass sie in Evas Worte, nachdem der Kain, also ihr erster Sohn, geboren ist, in 1. Mose 4, die meinen Andeutung da zu sehen, dass Eva gedacht hat, dass ihr erstgeborener Sohn schon diese Verheißung erfüllen sollte. Martin Luther gehörte zu denen, die das so gesehen haben. Oh, wir Menschen, wir wollen Dinge schnell haben. Gott hat aber ganz anders gehandelt. Es vergingen viele Generationen und dann hat Gott einen Mann berufen, Abraham. Und er hat ihn beauftragt, von seiner Heimat wegzugehen und hinauszugehen zu einem anderen Land. Und er hat dem Abraham gesagt, du wirst viele Nachkommen haben. Abraham war 75 Jahre alt, seine Frau Sarah war 65 Jahre alt, als sie diese Verheißung zuerst bekommen haben. Und die haben sich gedacht, hört sich gut an, aber Herr, ein bisschen beeilen hier, ne? Also die Uhr tickt, das kann nichts werden. Und sie durften noch 4 Jahre warten, bis dieser Sohn der Verheißung geboren wurde. Und dann war er auch nicht der Erlöser, sondern aus diesem Nachkommen hat Gott ein ganzes Volk entwickelt. Nun, wir Menschen stehen da und sagen, okay, kann das alles ein bisschen zackiger gehen? Wir wollen endlich zum Schluss kommen. Aber Gott entfaltet einen Plan. Er hat einen Weg und er geht einen Weg mit diesem Volk. Ein widerspenstiges Volk, wie wir oft in der Bibel lesen. Die haben sich gegen Gott immer wieder aufgelehnt. Ja, gut, zuvor, sie waren Sklaven. Und Gott hat sie aus der Sklaverei herausgeführt. Was wäre das, wenn du versklavt bist und du wirst aus der Sklaverei befreit? Was wäre das, wenn nicht Erlösung? Er hat ihnen schon ein Bild dessen gegeben, was er vorhat. Er hat ihnen gezeigt, mit großen Taten, hier, ihr erwartet das alles so und so, aber ich habe einen ganz anderen Plan und versucht nicht, mich einzuschränken, denn ich werde dir zeigen, was ich mit dir, was ich für dich tun kann, ist so viel größer, als was du dir vorstellen kannst. Ja, dieses Volk hatte dann aus der Sklaverei befreit, er hat sie dann in das verheißene Land gebracht. Aber immer und immer wieder wurden sie abtrünnig. Die haben ihn nicht angebetet, sondern sie haben alle möglichen andere falsche Götter angebetet. Und Gott hat es zugelassen, dass sie ins Exil geführt wurden. Ich schätze, viele Menschen hier kennen das Gefühl des Exils. Es kommt in vielerlei Art und Weise, aber wenn wir abgeschottet sind von dem, was uns lieb ist, wenn wir weggeführt werden von dem Ort, wo wir Sicherheit und Trost verspüren. Oh, ein Exil muss nicht sein, dass man in ein anderes Land verschleppt wird. Man kann in seinem eigenen Haus im Exil leben, wenn man im Unfrieden lebt. Das Volk Israel hat Exil erlebt. Aber wieder hat Gott gesagt, ich musste euch bestrafen, weil ihr euch von mir abgewandt habt. Aber ich führe euch zurück. Ich gebe euch neues Leben. Und hat sie wieder in das Land gehen lassen. Und das wurde für Israel ein ganz großes Bild von der Erlösung, die Gott mit ihnen vorhat. Als Jesus gekommen ist, haben die wenigsten Leute ihn als Messias erkannt, weil er ihre Erwartungen nicht entsprochen hat. Die haben eine politische Lösung ihrer Probleme erwartet. Aber Jesus hat gesagt, nein, das ist mir zu wenig. Gott ist ein Gott der Freiheit. Gott ist ein Gott der Vergebung. Gott ist ein Gott der Neuanfang. Und Jesus hat den Hauptteil seiner Zeit nicht mit den Frommen verbracht. Er ist in die Synagoge gegangen, durchaus. Aber wo sonst? Muss ich hier einwerfen. Ich finde das ganz interessant. Die Wagnergasse hier in Jena. Manche bezeichnen das als die Kneipenmeile, manche bezeichnen das als die Kirchenmeile. Weil so, also alle beide sind in der Wagnergasse sehr stark vertreten. Ich finde das eine herrliche Kombination. Jesus hätte sich in der Wagnergasse bestimmt ganz wohl gefühlt. Wir lesen immer wieder davon, dass Jesus zu den Sündern gegangen ist. Er ist zu den Menschen dahin gegangen, wo sie waren. Er ist hingegangen und hat Trost gespendet. Die Menschen, die ja, in ihrer eigenen Heimatland im Exil gewohnt haben, zu denen ist Jesus gegangen und hat ihnen Freiheit geboten. Wer braucht das Evangelium, wenn nicht die Menschen, die keine Hoffnung in ihrem Leben haben? Ja, die beiden passen eigentlich sehr gut zusammen. Ja, Jesus hat Sachen ganz anders gemacht, als sie erwartet haben. Er ist zu den Armen, zu den Kranken, zu den Verpünten, zu denen, die keinen gesellschaftlichen Status hatten, ist er hingegangen und hat Trost und Hoffnung gebracht. Und wenn man dann weiterguckt in der Offenbarung, lesen wir ein etwas eigenartiges Bild, für uns zumindest, ein eigenartiges Bild von dem, was zu erwarten ist. Nur ganz kurz zu der Offenbarung. Das Buch lohnt sich wirklich intensiv zu studieren. Es ist auch, naja, ich mache keinen Hehl daraus, es ist ein ziemlich kompliziertes Materie. Lass mich nur so viel dazu sagen. Dieser Name Offenbarung kommt uns ein bisschen komisch vor, weil wenn wir das lesen, denken wir, dass da irgendwas regelrecht verschleiert wird. Wie ist das denn zu verstehen? Wir müssen nur bedenken, die Menschen, die diese Offenbarung zuerst bekommen haben, sie waren Christen, die Gemeinden sind interessanterweise also die in der Offenbarung benannt werden, sind alle in Kleinasien, was wir aus der Türkei kennen. Sie waren Gemeinden, die unter Druck waren. Sie waren in Gefahr. Sie waren nicht beliebt, sie waren nicht populär, sie waren nicht staatlich anerkannt. Sie waren verhasst und Menschen haben sich gegen sie immer wieder gewandt. Sie haben immer wieder Verfolgung erlitten. Und sie haben durch die Offenbarung Trost gespendet bekommen. Die Worte, die sie da gelesen haben, da waren ganz viele verschiedene Assoziationen, die daran gezogen wurden. Und sie haben dadurch Trost empfangen. Also wenn die Offenbarung dir Angst macht, sage ich ganz platt, dann hast du sie falsch verstanden. Aber du brauchst dir nicht Angst zu machen, es gibt genug andere Stellen, die dir Trost spenden werden. Aber was haben wir dann? Von der Mitte von 1. Mose 3, also 2,5 Kapitel sind erst vergangen, da redet es schon von Erlösung. Und die restliche Bibel ist die Geschichte, wie Gott uns hinterhergerannt ist, weil er uns so sehr liebte, dass er nicht auf dich verzichten wollte. Er hat alles dran gesetzt. Er hat ein ganzes Volk entstehen lassen, um seinen Messias in die Welt hineinzubringen. Oh, und der Messias, es ist sein Sohn. Sein Sohn, den er in die Welt geschickt hat, um uns Hoffnung zu geben. Er hat alles dran gesetzt, weil du ihm so wichtig bist. Ich möchte dich einladen, ich möchte dich regelrecht auffordern, nimm bitte das als ein Teil deiner Weltanschauung auf. Alles andere, was du in der Welt erlebst, alles andere, was du siehst, verstehe das im Licht dessen, was Gott getan hat durch die Geschichte. Die Bibel ist die Geschichte, wie Gott uns Menschen hinterhergegangen ist und hat gesagt, ich lasse euch nicht los. Ich will nicht, dass ihr verloren geht. Ich will nicht, dass ihr hoffnungslos seid. Ihr sollt Hoffnung haben und ich gebe sie euch. Komm zurück zu mir. Denn dafür existierst du, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Das ist Gottes Wort für dich. Seine Erlösung ist nicht etwas, wo wir einfach ein paar Lieder raussuchen für Sonntag früh und dann, okay, der Pastor, der hat seine 30 Minuten da oder wie auch immer lange, mal mehr, mal weniger, sondern seine Erlösung geht mit dir Montag früh, wenn du sagst, ich will nicht aus dem Bett. Ich will das von unseren Kindern jeden Früh. Nein, ich will nicht aufstehen. Sie fühlen sich nicht so erlöst, wenn sie früh für die Schule aufstehen. Das gebe ich zu. Steffi und ich freuen uns auch nicht, wenn der Wecker klingelt. Wir würden auch lieber im Bett bleiben. Aber Fakt ist, dass Gott uns einen Sinn für den Tag gegeben hat. Er hat uns ein Ziel gesetzt, ihm noch näher zu kommen. Dafür existieren wir. Nicht nur ich als Pastor, sondern egal, was für einen Beruf du hast oder ob du noch auf die Schule gehst, Gottes Sinn und Zweck für dein Leben ist, dass du ihm immer näher kommst und dass du seine Erlösung in deinem Alltag erlebst. Ja, es gibt viele Situationen im Leben, wo wir uns gar nicht so erlöst anfühlen. Es hat schon Leute gegeben, die gesagt haben, also wenn die Christen wirklich so viel Hoffnung haben, sollten sie ein bisschen erlöster aussehen. Das können wir uns auch manchmal ein bisschen diese Frage stellen. Aber wenn dir Hindernisse und Hürden, also wenn da Hindernisse und Hürden im Leben sind, wo du sagst, ich will da nicht durch, ich will mich da gar nicht damit auseinandersetzen, lass deine Weltanschauung, lass dieses Gerüst, wodurch du alle Fragen des Lebens zu interpretieren hast, dir sagen, du, das mag keine angenehme Situation sein, aber vergiss nicht, dein Gott ist größer. Er hat noch mehr für dich und er hat mehr als genug Kraft, um dich hier hindurchzutragen. Wir haben schon kurz darüber gehört, dass heute ein geschichtsträchtiger Tag ist. Vor 76 Jahren hat man in Deutschland so ziemlich das Gegenteil von Erlösung erlebt. Hass und Gewalt durften wüten, waren staatlich sanktioniert, gerade an dem Tag. Vor 25 Jahren haben wir alle gestaunt. Ich meine, selbst wir, die wir nicht hinter der Mauer waren, aber wir haben alle gestaunt, was Gott da bewirkt hat, dass diese Unterdrückung ein Ende gefunden hat. Viele haben entdeckt, dass Freiheit relativ ist, haben sich gar nicht so frei gefühlt danach, vor allem wenn die Augen auf das falsche Ziel gesetzt waren. Aber es ist Erstaunliches geschehen. So stellt sich die Frage, wo hast du Erlösung in deinem Leben erfahren? Auf welche Ereignisse in deinem Leben kannst du zurückblicken und sagen, ich habe es zu dem Zeitpunkt gar nicht erkannt. Ich habe es überhaupt nicht erwartet vielleicht. Aber ich sehe, dass Gott da eingegriffen hat. Und er hat Hoffnung gegeben, wo ich keine Hoffnung hatte. Er hat Erneuerung gegeben, wo ich gedacht habe, hier geht alles zu Ende. Vor einigen Jahren hatte ich eine Erfahrung. Ich hatte sie in dem Moment überhaupt nicht erwartet. Ich saß in unserer Wohnung, habe eine Datenbank durchgeguckt nach Predigtbeispielen für den kommenden Sonntag. Und ich bin über eine Geschichte gekommen. Es war ein Mann, ein Pastor, hatte darüber geschrieben, wie sein Sohn in einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Dieser Unfall war auf Hawaii passiert und die Umgebung kann noch so paradiesisch sein, wenn dein Sohn, der zu der Zeit 23 Jahre alt war, beim Autounfall ums Leben kommt. Da helfen auch keine Sandstrände mehr. Aber ich habe gelesen, wie er und die restliche Familie dann nach Hawaii gereist sind, wie sie dann auch zu dieser Stelle gefahren sind, wo der Unfall stattgefunden hat. Wie ihre Schmerzen so sehr spürbar waren. Und zwischendurch, wie er das erzählt, erzählt er die Geschichte des Evangeliums. Erzählt er, wie das für Gott gewesen sein muss, als er seinen Sohn hingegeben hat. Und das von einem zu lesen, der seinen Sohn gerade kurz zuvor verloren hat. Ich habe Erlösung. Ich habe das, was Jesus für uns getan hat, auf eine ganz andere Art und Weise verstanden wie je zuvor. Dieser Mann hatte keinen Hass in sich. Wieso konnte das passieren? Warum hat Gott das zugelassen? Wenn diese Fragen kommen, das ist durchaus verständlich. Ich will nicht sagen, das durft ihr nicht fragen, Gott ist böse, wenn ihr das fragt. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum zu erkennen, dass er auch dieses Opfer gebracht hat. Der allmächtige Gott hat seinen eigenen Sohn nicht erspart, sondern weil er uns, dich und mich, jeder einzelne von uns so sehr geliebt hat, war er bereit, dieses Opfer zu bringen, dass unsere Hoffnung nicht zu Ende geht. Und das ist, was dieser Pastor dann sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Natürlich hat es ihn geschmerzt, dass sein Sohn gestorben ist. Aber er wusste auch, dass das Leben seines Sohnes nicht umsonst war und hat verschiedene Dinge aufgezählt, wo er Menschen berührt hat, wo er Liebe und Hoffnung in die Welt hineingebracht hat. Und er wusste auch, dass sein Sohn nicht verloren war, sondern dass er ihn eines Tages wieder sehen würde. Und diese Hoffnung könnte ihnen von keinen Umständen der Welt genommen werden. Aber es ist wirklich interessant zu bedenken, wo die christliche Gemeinde in dieser Welt wächst. Es ist gerade da, wo Verfolgung und Unterdrückung sind. Man könnte sagen, das ist eigentlich unlogisch. Gerade da müssten die Leute sauer sein. Gott, warum machst du das? Warum setzt du dem nicht ein Ende? Aber gerade, wenn wir unter Druck stehen, scheinen wir besser zu verstehen, was wirklich wichtig ist im Leben, was wirklich zählt. Und Gott möchte, dass du weißt, auch wenn du von staatlicher Seite jetzt nicht verfolgt wirst, du weißt, dass es im Leben Schwierigkeiten und Probleme gibt. Und du sollst wissen, siehe, deine Erlösung naht. Ich möchte jetzt ein paar Verse aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, lesen. Es ist eine recht bekannte Hymne, was wir in der Bibel finden. Es heißt da, seid untereinander so gesinnt, wie es dem lebenden Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Weißt du noch, was die Versuchung für Adam und Eva war im Garten? Sie wollten Gott wie Gott sein. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als allen Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Immer wieder wollen wir die Starken sein, wollen wir die Großen sein. Und Gott sagt, ich habe euch erschaffen, ihr habt euch von mir abgewandt, aber ich habe es nicht dabei belassen. Ich komme dir hinterher. Und der Weg, um Frieden zu finden, der Weg, um Leben zu finden, ist durch meinen Sohn, Jesus Christus. Folge seinem Beispiel. Amen.